Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen zu Besprechungen eines Theaterstücks über die Denkerin Hannah Arendt am Thalia Theater Hamburg, von Fotos des US-Amerikaners Gregory Crutzen, einer Basler Konferenz über Kulturkämpfe um die Gegenwart sowie zu Stimmen aus dem Frankfurter Buchmessengastland Philippinen. Zuerst aber zum Tod der US-amerikanischen Filmschauspielerin und Oscar-Preisträgerin Diane Keaton. Gestern ist sie im Alter von 79 Jahren in Los Angeles gestorben. Für immer in Erinnerung bleibt Diane Keaton in ihrer berühmtesten Rolle als Annie Hall an der Seite von Woody Allen im Filmklassiker aus dem Jahr 1978, Der Stadtneurotiker. Aus dem Mittleren Westen nach New York gehen und dort als Sängerin Karriere machen. Für diese Rolle hat sie den Oscar als beste Darstellerin bekommen, ebenso einen Golden Globe. Immer in einem Atemzug genannt werden wird sie auch mit dem Der Pate-Film oder mit den Der Pate-Filmen. Keaton stand bis zuletzt vor der Kamera, war noch im vergangenen Jahr in der Komödie Summer Camp zu sehen. Ihr Auftreten wurde gern so beschrieben: nicht überheblich, charmant, selbstironisch. In der Summe hat sie in mehr als 50 Filmen mitgespielt. Sie war beseelt von einer tiefen Dankbarkeit, dass sie all diese Möglichkeiten bekommen hat.
I'm lucky and I know I'm fortunate.
Ich habe Glück, das weiß ich. Deshalb genieße ich das Leben, so viel es geht.
And so I'm gonna enjoy as much of it as I can.
Über ihr Lebenswerk konnte ich kurz vor der Sendung mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus sprechen. Ich habe sie gefragt, wenn Diane Keaton als Role Model für Generationen von Kinogängerinnen gilt, was bedeutet sie für sie persönlich?
Ladida, würde ich sagen. Also Ladida fällt mir einfach ein, weil das sagt sie ja immer wieder als Annie Hall in Woody Allens Der Stadtneurotiker. Und mit dem Film, da hat sie ja auch ihren unorthodoxen Stil, auch ihren Kleidungsstil geprägt. Und ich meine, diese zu großen Jacketts, die Schals über den Blusen, die Krawatte, die in der schwarzen Weste steckt.
Also Männerklamotten.
Und diese Männer, genau, aber diese Männerjacketts, die hat sie ja mit breiten Gürteln oft dann für sich und ihre Silhouette umgeprägt. Und wenn ich an Diane Keaton denke, dann fällt mir eigentlich kein Typus ein, zu dem sie gehört. Es gibt ja kein Genre, in das sie fällt. Sie ist eigentlich auf ihre leicht zerstreute Art einzigartig. Also dieses immer einen Millimeter neben sich stehen, diese Suche nach sich selbst und auch nach dem Weg durch die Dialoge. Und man muss sagen, das Authentische ist ja auch eine Fiktion im Kino. Aber Diane Keaton hat uns doch allen diese Illusion gegeben, dass es möglich ist, authentisch zu sein, eigen und unorthodox. Und dafür bin ich ihr auch persönlich dankbar.
So, jetzt haben wir nun schon kurz über die Stadtneurotikerin gesprochen. Ihre Bandbreite war viel größer, ohne jetzt wahrscheinlich im Detail über sie als Fotografin reden zu können oder als Sängerin. Was fällt Ihnen noch ein?
Ja, sie hatte auf jeden Fall als Schauspielerin ihr Handwerkszeug drauf, kann man sagen. Also sie hat ja in New York Schauspiel studiert, sie hatte am Broadway auch Engagements und sie hat sich fast wie so ein Schmetterling gerade in der Anfangszeit in allen möglichen Filmen niedergelassen. Und sie wurde ja weltbekannt mit ihrer Rolle in Francis Ford Coppolas Der Pate. Und da spielt sie ja Kay, die Frau des späteren Paten Michael Corleone. Und da ist mir nochmal eingefallen, im zweiten Teil, da hat sie diesen unglaublichen Auftritt, in dem sie versucht, Michael Corleone klarzumachen, dass ihre gemeinsame Ehe gescheitert ist. Und sie wirft ihm an den Kopf, dass sie keine Fehlgeburt hatte, sondern eine Abtreibung. Und dass es ein Ende haben muss mit dieser Ahnenfolge, mit dieser jahrtausendealten, wie sie sagt, sizilianischen Sache. Und das ist eigentlich ein irrer Auftritt. Und Der Pate war zwar ihr Durchbruch, aber ich muss trotzdem nochmal auf Der Stadtneurotiker zurückkommen, weil in Annie Hall oder Stadtneurotiker, da begegnen sich ja zwei Neurotiker, die ja mit ihren Neurosen ihre Beziehung verhandeln. Und Annie Hall, die Unsicherheit, ihr Hunger auf das Leben, ihr selbst erfundener Look, ihr schrecklicher Autofahrstil in New York, das stimmt alles, aber andererseits gibt es eben bei ihr auch diese wirklich ganz entschlossene Widerständigkeit gegen, man kann sagen, männliche Übergriffigkeit. Und da trifft sie sich auch mit der Rolle in Der Pate. Und in Der Stadtneurotiker gibt es auch so eine irre Szene. Er will nämlich Sex, Woody Allens Figur, und sie hat eigentlich keine Lust darauf. Sie macht aber einfach so mit, mechanisch. Und dann steht ihr alter Ego während der Szene auf als durchsichtiger Schem und sagt, dass sie jetzt eigentlich lieber zeichnen würde. Und auch da hat, glaube ich, Woody Allen wirklich was vom Wesen von Diane Keaton erkannt.
Zu dem sie bis zuletzt, sie waren ja auch eine Partnerschaft, eine Zeit lang gestanden hat.
Also es war eine jahrzehntelange Freundschaft, eine treue Freundschaft, kann man sagen, und eine sehr lebendige. Er hat ihr seinen Film immer als erste gezeigt.
Sie haben das Wort der Schmetterling für Diane Keaton verwendet. Wo hat sich dieser Schmetterling denn in späteren Jahren niedergelassen?
Also man kann sagen, sie war mächtig unterwegs, dieser Schmetterling. Sie hat, was mir auch nicht so klar war, erst viel später klar wurde, ja auch eine Episode von David Lynch Twin Peaks gedreht. Sie war auch selbst eben Regisseurin. Und man kann sagen, sie hat ihr unglaubliches Komödientalent, also ihr unwahrscheinliches Timing an wirklich viele unterhaltsame Mainstream-Produktionen auch verliehen. Zum Beispiel der Club der Teufelin, The First Wives Club mit Bette Midler und Goldie Hawn, wo sich diese drei Frauen an ihren unteren Ehemännern rächen. Der Film wurde ein Blockbuster, ein Riesenerfolg. Und man kann schon sagen, dass sich da ja so eine Art feministisches Projekt auch durch ihr Leben und ihre Filme gezogen hat. Auch in einem ihrer letzten, ich glaube, es war der letzte Film mit Woody Allen zusammen, Manhattan Murder Mystery, da spielt sie eine Frau, die sich in einen Kriminalfall hineinsteigert. Und dann denkt man, das ist so typisch Diane Keaton. Man denkt, sie spinnt, aber sie zieht einen einfach mit und man würde mit ihr alles machen.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus zum Tod der US-amerikanischen Filmschauspielerin Diane Keaton. Zu einer neu zu entdeckenden Theaterautorin aus Dänemark. Dort lebt die US-Amerikanerin Raya Lehman seit 1981, nachdem sie in Boston Tanz, Choreografie und szenisches Schreiben studiert hat. Raya Lehman war lange Zeit Autorin und Regisseurin für das dänische Fernsehen. Für Aufmerksamkeit sorgt jetzt ein Theaterstück von ihr, uraufgeführt vor 2 Jahren im dänischen Odense und jetzt am Thalia Theater in Hamburg als deutsche Erstaufführung zu sehen. Ein Stück mit vielen Videos über die Denkerin Hannah Arendt. Kurz vor ihrem Tod 1975 begegnet sie in Gedanken nochmal wichtigen Männern ihres Lebens, so dem Gatten oder dem NS-Verbrecher Adolf Eichmann. Michael Lages hat gebannt Corinna Harfuch zugeschaut in der Titelrolle von Arendt, Denken in finsteren Zeiten.
Obwohl jemand aus dem Kreis der wirklich wichtigen Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum einen Theatertext wie diesen schreiben könnte, Raya Lehman, US-Amerikanerin in Dänemark, kann. Sie thematisiert das Leben und die zentralen Themen, Gedanken und Provokationen der jüdischen Philosophin Hannah Arendt.
Ich war sofort der Meinung, Juden können nicht bleiben. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden.
Seit 1933 hatte Nazi-Deutschland sie verfolgt, ihr 1937 die Staatsbürgerschaft entzogen. Stationen der staatenlosen Exilantin waren Prag, Genf und Paris, bevor sie 1941 in New York eintraf und 10 Jahre später dort eingebürgert wurde. Weitere 10 Jahre später berichtete sie für die Zeitschrift The New Yorker über den Prozess, den der Staat Israel gegen Adolf Eichmann führte. Der Begriff der Banalität des Bösen, motiviert vom Blick auf Eichmann, war speziell in Israel sowie unter den Opfern, unter Jüdinnen und Juden, sehr umstritten. Schon in der vergangenen Theaterspielzeit, beim Reenactment, dem Nachspiel also jenes legendären Fernsehgespräches, das der Journalist Günter Gauss 1964 mit ihr geführt hatte, bewies Arendts präzises, rückhaltlos klares Denken am Hamburger Schauspielhaus große theatrale Kraft. Lehmanns Text jetzt vermittelt noch viel mehr davon in der Inszenierung von Tom Kühnel, im Bühnen- und Videobild von Jo Schramm und mit dem Schauspieltrio um den Hamburger Thalia-Gast Corinna Harfuch. André Schimanski gibt neben ihr vor allem Arendts zweitem Ehemann Heinrich Blücher sowie Gideon Hausner starkes Profil. Der war 1961 Israels Chefankläger im Eichmann-Prozess. Eichmann, den beispiellos beispielhaften Nazitäter, spielt Oliver Mallison. Diese Figur wird zum Abbild für den umstrittenen Begriff. Hannah Arendt ist im Stück gerade aus New York nach Kopenhagen gekommen, im April 1975.
Wie komme ich zur Universität?
Du wirst abgeholt.
Bin ich so wichtig?
Du bist die erste Frau und erste Amerikanerin, die von den Dänen den renommierten Sonningpreis erhält. Also ja, du bist schon ein bisschen wichtig.
Regelmäßig taucht der geliebte, aber schon 5 Jahre früher verstorbene Blücher auf. Von Zeit zu Zeit aber werden beide vom toten Adolf Eichmann gestört, der sich aus der Toilette zu Wort meldet. Das Kopenhagener Hotelzimmer ist vom Bühnenbildner Jo Schramm perspektivisch so trickreich gekippt, dass draußen, vor den Fenstern also, der vorbeirauschende Kopenhagener Großstadtverkehr zu ahnen ist. Von hier aus verwandelt sich das Bild zum abstrakten Raum für die Verfolgung ab 1933, Polizei und Gestapo-Mitarbeiter inklusive. Gelegentlich wird Brecht zitiert. Zart singt Corinna Harfuch von dessen Trauer, weil er die bayerischen Berge nicht mehr sehen wird und Augsburg, die Heimatstadt.
Und ich werde nicht mehr sehen, das Land, aus dem ich gekommen bin.
Dann, zum Ende von 90 extrem aufregenden Minuten hin, folgt der Prozess in Jerusalem. Die Berichterstatterin Arendt dazwischen. Lehmann nutzt hier einen grandiosen dramaturgischen Trick. Die drei reden nämlich miteinander ganz so, als sei die These von der Banalität des Bösen schon in der Welt, der Prozess also schon vorbei und Eichmann schon gehängt. Banal darf das Böse aber nicht gewesen sein. Ganz im Gegenteil, behauptet Arendt, gerade weil das so abgrundtief Böse so banal ist, weil es immerzu und überlauert und jederzeit wiederholbar ist, bündelt es viel mehr Gefahr als das Denken in Monstrositäten. Was für ein Stück. Well made ist es bis in die Details und Tom Kühnels Team formt es zum Sturm der Gedanken. Zum Schluss singt Corinna Harfuch Fanny van Dannens Lied, dessen Text so geht.
Wo kommen die Gedanken her? Was wollen sie von mir? Wenn sie morgen wiederkommen, bin ich nicht mehr hier.
Arendt bleibt, so viel ist sicher, im großartigen Stück einer Autorin, die wir bisher noch gar nicht kannten.
Arendt, Denken in finsteren Zeiten von Ria Lehmann, inszeniert in Hamburg von Tom Kühnel. Und das bleibt in dieser Sendung US-amerikanisch. Ob durch Film, Werbung oder Fotografie, unser Bild von den Vereinigten Staaten, es hängt mit der Bildproduktion aus den und über die USA zusammen. Weite Landschaften, im Western rollen Bodenläufer von rechts nach links durch die Prärie. Oder Wolkenkratzer, Schluchten und die Illusion von Perfektion. Das alles hat sich via Film und Bild ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Auch große Fotografen waren daran beteiligt. Zu den prägendsten gehört Gregory Crutzen. Geboren wurde er 1962 in Brooklyn, New York. Crutzen ist ein Perfektionist, der einen großen Tross an Mitarbeitern für seine USA-Fotos braucht. Das Kunstmuseum Bonn widmet ihm eine Retrospektive mit Werken aus 4 Jahrzehnten. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen.
Auf den ersten Blick wirkt das Badezimmer aus Gregory Crutzens Fotoserie Twilight zwar aus der Zeit gefallen, aber vertraut durchschnittlich. Rosafarbene Wände und Handtücher zu wasserblauen Kacheln, ein beleuchteter Spiegelschrank, eine Toilette mit Spülkasten und ein Duschvorhang in Blau. Dieser Raum auf der Fotografie ist allerdings gebaut wie eine Bühne. Der Betrachter kann auch unter den Fußboden schauen. Verkalkte Abflussrohre und Schmutz kontrastieren die blitzblanke Oberfläche. Und mittendrin ein junger Mann in weißer Unterhose, der offensichtlich etwas reparieren will, dessen Arm jedenfalls in den dunklen Abgrund greift, den er selbst gar nicht sehen kann.
Und wir als Betrachter unmittelbar in den Bann dieser hyperscharfen Bilder gezogen werden, die sofort eine Geschichte erzählen, aber eine Geschichte, deren Anfang und Ende rätselhaft bleibt.
Erklärt Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseum Bonn. Die Rätselhaftigkeit dieser Bilder wird gerade dadurch noch verstärkt, dass Crutzen die Räume und Szenen, die er fotografiert, penibel plant.
Gregory Crutzen inszeniert jedes Detail und nur das, was er will, kommt auch auf das Bild. Also es ist eine Bilderwelt, die ganz stark von absoluter Kontrolle und dem Willen zu größtmöglicher Perfektion definiert ist.
Die Putzschwämme und Reinigungsmittel im halboffenen Unterschrank des Waschbeckens also, die nochmal die Farben der Wände und Kacheln aufgreifen, Medikamente, die herumliegen, alles trägt zur Geschichte bei, die jedes seiner Bilder erzählt. Der rote Faden, der alle Werke verbindet, ist das, was der amerikanische Fotograf den Moment der Transzendenz nennt. Ein Moment, der das, was auf seinen Bildern zu sehen ist, in ein Davor und ein Danach teilt.
Zum Beispiel die Feuerwehr, die aber komischerweise die Brände, zu denen sie gerufen wird, nicht mehr löschen kann. Die gelben Schulbusse, so ein Motiv absoluter Normalität und Geborgenheit, die umgekippt auf der Seite liegen. Also all das, was so die Garanten eines funktionierenden Weltbildes sind und eben auch einer funktionierenden idyllischen Welt, so wie man sich das ländliche Amerika vorstellt, sind hier außer Kraft gesetzt.
Es entstehen ganze Filme im Kopf, was natürlich beabsichtigt ist. Crutzen zitiert Hitchcock oder David Lynch, aber auch die Kunstgeschichte. Den architektonisch akribisch geplanten Bildaufbau italienischer Renaissancebilder, die Wolkenobsession der Romantik und immer wieder auch den Maler amerikanischer Tristesse, Edward Hopper. Crutzens Bilder strahlen eine unheimliche, beunruhigende Perfektion aus. Gestochen scharf bis in die Hintergründe und Details, was nicht nur der aufwendigen Postproduktion geschuldet ist, sondern auch der Planung, erklärt Stefan Berg.
Herr Gregory Crutzen ist ein Künstler, der seine Bilder sehr sorgfältig baut und komponiert, auch nicht mehr selber fotografiert, sondern einen professionellen Hollywood-Kameramann Rick Sands dafür verpflichtet und mit einer Crew arbeitet, die bei seiner größten Serie mehrere hundert Menschen umfasst, also ein Umfang wie für einen Hollywood-Film.
Gregory Crutzen ist fast eher ein Bühnenbildner und Regisseur, dessen Film sich in einem einzigen Bild oder einer Serie verdichtet. Er zeigt uns, dass Amerika das der Normalfall ist, ländlich und wie ein trauriger Abgesang auf den Mythos des American Dream. Am Ende wird einzig die üppig wuchernde Natur überleben. Oft verdecken riesige Bäume die Häuser in den Wohnstraßen.
Die Natur ist der große Antagonist für Welt dieser Kleinstädte zu den Innenräumen und es ist quasi eine wuchernde, schöpferische Kraft in die Reviere des Menschen eindringt und eigentlich am Ende auch obsiegt.
In den neuesten Arbeiten des Fotografen kommt Natur gar nicht erst vor. Die schwarz-weiße Serie, die er in der fiktiven Stadt Eveningside ansiedelt, dreht seine bisherige Perspektive, die oft von einem Innenraum ins Außen zeigt, fast um. Wir sehen Menschen, die in Geschäften stehen, deren Dienste aber niemand mehr braucht. Keiner will oder kann hier Schuhe kaufen oder sich ein Tattoo stechen lassen. Der Hauch von Hoffnung, der sich in Gregory Crutzens Bildern bis zu diesen Fotografien immer zeigt, im Licht vor allem, ist hier verschwunden. Willkommen in Trumps Amerika.
Narrative, unheimliche US-Fotografie im Bonner Kunstmuseum. Anja Reinhardt berichtete. Darf man vegetarische Schnitzel in den Mund nehmen? Also nicht nur essen, sondern das Produkt auch noch so nennen? Die jüngste Kulturkampffrage, aktuell durch eine Abstimmung im EU-Parlament. In dieser Woche hat sich eine Wissenschaftskonferenz an der Universität Basel in Kooperation mit dem Institut für Sozialforschung und der Goethe-Universität Frankfurt mit Kulturkämpfen beschäftigt. Beschäftigt mit, genau gesagt, Kulturkämpfen um die Gegenwart. Um was es da womöglich geht, deutet der Titel an. Gegen Moderne, geschrieben gegen Schrägstrich Moderne. Ja, war sie nun ein unvollendetes oder vielmehr ein unerwünschtes Projekt? Luca Rese-Knauf hat auf der Basler Konferenz Ausschau gehalten nach Antworten auf große Fragen rund um Kulturkämpfe um die Gegenwart.
Wann begann unsere Gegenwart? Der Soziologe Peter Wagner gibt darauf in seinem gut besuchten Eröffnungsvortrag eine sehr konkrete Antwort. Zwischen 1968 und 1973. Die Zeit der Bürgerrechts- und Studentenbewegungen und eines neuen Bewusstseins für die ökologische Frage und globale Gerechtigkeit.
Natürlich war dieser Moment des Einklagens normativer Prinzipien hochbedeutsam. Aber wenn ich sage, dass dort unsere Gegenwart beginnt, dann beginnt sie deshalb, weil im Wesentlichen diese Ansprüche zurückgewiesen wurden.
Forderungen werden, so Wagner, zwar rhetorisch anerkannt, aber praktisch nicht umgesetzt. Westliche Länder profitieren auch danach und bis heute von asymmetrischen Beziehungen zu Ländern des globalen Südens. Folgen der Klimakrise sind kaum abzuschätzen. Das Zurückweisen sozialer Forderungen bis zum Rückgängigmachen von Errungenschaften ist aktuell der Kurs vieler Gesellschaften, die sich selbst als fortschrittlich verstehen.
Jürgen Habermas sprach noch von der Moderne als einem unvollendeten Projekt. Und wir haben beobachtet, dass für viele die Moderne eher ein unerwünschtes Projekt geworden ist, die in ihren Grundfesten erschüttert werden soll.
Die Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Caroline Amlinger hat die Konferenz an der Universität Basel mitorganisiert, genau wie ihr Kollege Oliver Nachtwey.
Die jetzigen Kulturkämpfe registrieren, dass die Moderne, die liberale Moderne, sehr stark an ihre Grenzen gestoßen ist und dass sie nicht mehr den Fortschritt produzieren vermag, den sie zuvor versprochen hatte.
Mehr als 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen sprechen in 2,5 Tagen etwa über Alltagskultur in der Lausitz, über faschistische Memes oder darüber, was eine überhitzte Gesellschaft möglicherweise wieder abkühlen kann. Ein Höhepunkt der Konferenz, das Gesprächsforum mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit, Jahrgang 1942. Seine große Studie Männerfantasien über Männlichkeit und die Voraussetzungen faschistischer Gewalt ist fast 50 Jahre alt. Heute scheint es vielen als ein Buch der Stunde. Vor einem gebannten Saal spricht er über einen Satz des ehemaligen Trump-Beraters Steve Bannon.
Dieser Satz, flood the zone with shit, flutet die Zone, also das, was da ist, flutet das Wirkliche mit Scheiße. Da hat man drüber gelacht, ne? Lass sie doch reden mit ihrem Mist und mit mal gemerkt, das Zeug taucht überall auf. Das ist tatsächlich keine Redewendung, das ist ein tatsächliches Programm.
Eine methodische Reizüberflutung, flood the zone with shit, fluten auf die Mühlen des Kulturkampfs. Jeder kann alles behaupten, alles ins Internet posten und viele geben sich größte Mühe, genau das zu tun. Politiker widersprechen sich noch am selben Tag und kommen damit davon. Die Sprache verliere ihren Boden, meint Teveleit. Da kann man wahlweise mitmachen oder sich darüber lustig machen. Heute habe es sich aber ausgelacht. Teveleit sieht andere Reaktionen im Vorteil.
Eher mit Ignoranz und dann vernünftig auf anderen Ebenen, wo man da, wo man was tun kann. In den eigenen Familien, Vereinen, Schulen, viele Orte, Arbeitsplätze. Man kann in vielen Orten was tun. Man muss nicht immer die Großidioten im Kopf haben dabei.
In den Vorträgen und Workshops ginge es mehr um Trump als um Adorno, bemerkt der Soziologe Alexander Bogner. Die Forschenden reagierten auf das, was gerade in vielen Teilen der Welt passiert. Auf die politische Wende in eine Gegenmoderne. Eine Moderne der Grenzschließung, Abschottung und Migrationspolizei. Dabei ist die Basler Konferenz dort am stärksten, wo sie sich selbst befragt. Sind nicht auch die Wissenschaften im hyperreaktiven Modus der digitalen Öffentlichkeit gefangen, die nach dem Rhythmus einiger weniger tickt? Was können die Sozial- und Geisteswissenschaften in überladenen Kulturkämpfen der Gegenwart und um die Gegenwart leisten? Die Konferenz wirkt wie ein taktisches Timeout in einer chaotischen Zone of Shit. Der nächste Spielzug steht aus.
Luca Reseknauf von der Basler Konferenz über Kulturkämpfe um die Gegenwart. Übermorgen eröffnet die Frankfurter Buchmesse und begrüßt als Ehrengast die Philippinen, ein Staat, der aus mehr als 7600 Inseln besteht, zwischen Pazifik und Südchinesischem Meer liegt und zwei Amtssprachen kennt, Filipino und Englisch. Die Alphabetisierungsrate ist hoch, sie liegt bei 96%. Die Leserschaft ist dennoch klein. Mit ihrem Gastauftritt in Frankfurt am Main hoffen die Filipinos, nun endlich auf der literarischen Weltkarte gesehen zu werden und dass ein Erfolg zurückwirkt aufs eigene Land. In dem sind andere Medien wichtiger als Bücher. Cornelia Zetsche stellt einige Autoren und Themen vor, auf die man in Frankfurt gespannt sein kann.
Manila im Herbst. Demonstranten protestieren gegen Korruption. Wir warten durch Wasser, ihr verschwendet unser Geld, rufen sie. Es geht um Scheinprojekte im Hochwasserschutz und der ist überlebenswichtig auf dem Archipel der Taifune. Daryl Delgado schildert im Roman Überreste, wie Supertaifun Haiyan 2013 aus ihrer üppig grünen, fruchtbaren Heimatinsel Leyte einen braunen, stinkenden Kadaver machte.
I grew up used to images of flooding, roofs of houses flying in the air, severe devastation.
Daryl Delgado kennt Überflutungen, fliegende Dächer und Zerstörung, aber Taifun Haiyan verwandelte ihre Heimatstadt in Ground Zero.
In Leyte, that was the ground zero of this historic typhoon.
Viele der zur Buchmesse übersetzten AutorInnen verbinden ihre Familienromane mit politischen Themen und Traumata der Philippinen. Im Zentrum das Kriegsrecht unter Präsident Marcos in den 70er, 80er Jahren, als Tausende verhaftet, gefoltert, ermordet wurden. Der preisgekrönte Schriftsteller José Dalisay erzählt im Roman Killing Time in a Warm Place von seiner Haft als junger Aktivist. Studenten revoltierten, die Menge applaudierte dem Diktator.
Most Filipinos under martial law and I suppose most citizens under authoritarian regimes do not get arrested.
Die meisten Philippinos und Bürger autoritärer Regime werden nicht verhaftet, gefoltert oder exekutiert. Sie passen sich einfach an, sagt Dalisay.
They adjust to the new realities.
Wie unter Marcos und unter Rodrigo Duterte. Patricia Evangelista dokumentiert die Verbrechen.
Rodrigo Duterte said, I am one of you. I am an ordinary man. I am just an ordinary killer.
Duterte sagte, ich bin einer von euch, ein Jedermann, ein ganz normaler Killer, ein Vater, der Messias, der Retter. Jeder Autokrat braucht eine Story, ein Narrativ. Und Duterte erzählt eine gute Story, sagt Patricia Evangelista. Das Zitat eines Killers wurde zu Evangelistas Buchtitel. Some people need killing. Manche Leute müssen getötet werden, manche brauchen das Töten.
I am occasionally sold under true crime.
Ihr brillanter Report ist True Crime und eine Blaupause für die Rhetorik von Populisten heute und überall. Autorinnen wie Sie blicken hinter die Kulissen des Tropenparadieses mit seinen türkis umrandeten Inseln, den weißen Stränden und Tauchsafaris. Und die Messedelegation ist erstaunlich kritisch. Rund 100 philippinische AutorInnen und Kreative kommen zur Messe. Ein Jeepney soll durch Frankfurt knattern. Und die Inselpavillons auf der Messe erinnern an Hütten der Igorot auf Luzon, berühmt für ihre Reisterrassen, Weltkulturerbe. Seit 20, 30 Jahren wächst der Stolz der Filipinos auf ihre kulturelle Vielfalt. Die 180 Sprachen, das präkoloniale Erbe, das unter den spanischen und US-amerikanischen Kolonialherren fast verschwand. Jetzt spuken präkoloniale Wesen durch moderne Romane und Comics wie Tresse, Netflix-Star und Comic-Königin mit mythischen Kräften. Kuratorin Karina Bolasco erklärt das Messemotto, eine Zeile des Nationaldichters José Rizal. Fantasie beseelt die Luft.
Because much of our literature was oral.
Mündliche Tradition und Online-Texte, beides ist Luft, oder?
Ein Motto, über das man nachdenken kann. Die Philippinen zwischen Traumata und Träumen. Cornelia Zetsche über das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Ihr Radiofeature dazu ist heute Abend in Deutschlandfunk Kultur zu hören ab 22.05 Uhr. Eine Tagung der Klassikstiftung Weimar steht am Anfang der Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, und die fragte, wie reagierte eigentlich Weimar und die deutsche Klassik auf die Kriegserfahrung der Revolutionskriege und der Napoleonischen Kriege um 1806? Eine Reaktion auf Krieg waren neue Sammlungsräume. Kurz nach 1800 wurde etwa eine Militärbibliothek in einem Wehrturm untergebracht in Nachbarschaft zur herzoglichen Bibliothek mit seinem Rokoko-Theater. Theater, Dichtung, Drama, Bücher und Wehrturm gehören also zusammen. In der Kriegstheorie von Clausewitz, da gibt es Begriffe wie Bildung, Wahlverwandtschaften, organisches Denken und Polarität. Der antinapoleonische Goethe, der schrieb schon in Dichtung und Wahrheit, gibt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genaueste Einsicht in die Beschaffenheit irgendeines Reichs. Reinhard Laube, Direktor der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
Wir können eigentlich festhalten, dass der Krieg als eine unfassbare Katastrophe wahrgenommen wird, der Zerstörung von Ordnung, aber gleichzeitig als Herausforderung auf der Höhe der Zeit damit umgehen zu können. Das kann man machen, indem man beispielsweise über Literatur versucht, auch wieder Sicherungen einzubauen, wie man einigermaßen verbindlich über diese existenziellen Erfahrungen sprechen kann. Es ist aber auch die Suche möglich mit den Mitteln der Kunst, einfach der Künstler. Künstlerischen Inszenierung des Kriegs in bildlichen Darstellungen oder beispielsweise im Büstenprogramm der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, wenn die Feldherren ästhetisiert inszeniert werden, um wieder Ordnung herzustellen auf der Grundlage doch einer blutrünstigen Erfahrung der Moderne um 1800.
Reinhard Laube von der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek zu seiner Tagung über das Wissen der Literatur und des Krieges. Der Satiriker Jan Böhmermann, der räumte kürzlich ein, dass ein Konzert mit dem Rapper Chefgeld am 7. Oktober im Rahmen seiner Ausstellung Möglichkeit der Unvernunft zu unbedacht geplant wurde. Der Spiegel hat den Musiker nun befragt. Er werde das abgesagte Konzert demnach nicht nachholen. Das sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Von meiner Seite aus ist das völlig vom Tisch. Ich kann das nicht machen. Die Situation sei jetzt politisch aufgeladen. So Chefgeld. Kulturstaatsminister Weimar hatte die geplante Veranstaltung in der Bundeseinrichtung Haus der Kultur und der Welt scharf kritisiert, weil der Rapper auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv eines angestrebten Staates Palästina trug, ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch einzustufen. Er habe lediglich seine Solidarität mit Palästina zeigen wollen. Alles andere, Zitat, was da drauf steht, was für eine Landkarte da drauf ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin Rapper, kein Historiker. So der Musiker. Er sehe da keinen Antisemitismus. Und noch eine Meldung zum Schluss. Die Förderung und Begleitung des digitalen Wandels im Kulturbereich im Land Brandenburg ist dem Kulturministerium im kommenden Jahr 400.000 Euro wert. Die stehen dann für neue Digitalisierungsprojekte zur Verfügung.
Weiter geht's in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger. Ein Thema, der aktuelle Stand beim Gaza-Friedensplan. Hier bei Kultur heute verabschiedet sich Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Abend.